Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Musiktag.
Mit Fabian. Hallo. Wir befinden uns gerade, also zumindest wenn wir den Kalender glauben, in einer relativ ernsten Zeit. Ich komme darauf, weil gerade viele Feier- und Gedenktage mit dem Thema Tod, Trauer, Nachdenken und Gebet sind. Letzten Sonntag war Volkstrauertag, heute ist Buß- und Bettag und nächsten Sonntag ist der Totensonntag. Und deswegen beschäftigen wir uns heute und die nächsten beiden Tage im Kakadu mit Trauer, Tod und Gebet. Das klingt jetzt aber viel schlimmer, als es ist, denn traurig, das war ja wirklich jeder schon mal.
Einmal war ich auch voll traurig, weil wir haben eine Matheprobe geschrieben und ich dachte mir auch, oh Gott, ist die schwer. Also ich hätte wirklich fast geweint, weil die so schwer war.
Und aus Trauer, selbst der kleinen Traurigkeit, weil ein Mathe-Test vergeigt wurde, können auch gute Sachen entstehen, zum Beispiel traurige Musik. Wie Komponisten, Musiker und Sänger das machen, Trauer in der Musik zu transportieren, das hören wir gleich im Kakadu. Lampedusa Morke, ein Lied, das sowohl traurig als auch irgendwie schön ist. Und wie genau das funktioniert, also dass Sänger, Komponisten und Musiker Trauer in Musik verpacken können, das erklärt uns jetzt Kakadu-Reporterin Christina Dümmer.
Es gibt unterschiedliche Arten von Traurigkeit. Ich war zum Beispiel schon mal traurig, als etwas nicht geklappt hat. Und es ist mir schon sehr oft passiert, zum Beispiel in der Schule. Einmal war ich auch voll traurig, weil wir haben eine Matheprobe geschrieben. Und ich dachte mir auch, oh Gott, ist die schwer. Also ich hätte wirklich fast geweint, weil die so schwer war.
Also ich bin auch traurig, wenn ein Haustier von mir geht.
So ähnlich wie Anna geht es auch der Schäferin Bastien in dem Singspiel Bastia und Bastien. Sie hat zwar kein Haustier verloren, dafür ihren Freund Bastia. Bastiens Stimme klingt ganz schön gedrückt. Wolfgang Amadeus Mozart hat sich als 12-jähriger Junge diese traurige Musik ausgedacht.
Die Bastien, die sind so langgezogen. Die fühlt sich ganz traurig und alleine.
Fröhlich, energisch, traurig oder gelangweilt? Unsere Stimme verrät ziemlich schnell, wie wir uns fühlen.
Wenn ich mit ihr telefoniere, dann merke ich das sofort, wenn sie weint oder also wenn sie halt traurig ist. Ich merke es einfach so in der Stimme, dass sie dann zum Beispiel bei Witze oder so nicht mehr lacht, so als hätte sie weniger Kraft.
Es gibt auch traurige Opernrollen. In Ludwig van Beethovens einziger Oper Fidelio gibt es Florestan. Er sitzt im Kerker bei Wasser und Brot, unschuldig. Florestan soll nicht mehr lange leben. Er ist abgemagert, verzweifelt und traurig. Wie kriegt man das hin, dass die Stimme auf der Bühne plötzlich traurig klingt, obwohl der Sänger vor ein paar Minuten noch ganz fröhlich war? Fragen wir doch mal Jonas Kaufmann. Jonas Kaufmann ist ein weltbekannter Tenor und er hat die Rolle des Florestan schon oft gesungen.
Im Fidelio singen sie und spielen sie eine traurige und also sie sind ein Gefangener und sind ziemlich traurig und einsam und wie können sie das Gefühl in ihrer Stimme kriegen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass man wahrscheinlich die meisten Dinge, die man auf der Bühne, die meisten Gefühle, die man auf der Bühne zeigen möchte, irgendwie schon mal so ähnlich empfunden haben muss. Also ich kann nichts erfinden an Gefühlen, was ich vorher noch nicht gekannt habe, nur für eine Oper. Das geht nicht, das ist nicht, das glaubt mir keiner. Das müssen schon echte Gefühle sein. Und nur wenn man echte Gefühle hat, ist das auch etwas, was das Publikum, was den Zuhörer dann berührt. Die Stimme ist ja was ganz Besonderes, weil sie ja in ihrem Klang sich verändert, je nachdem, wie wir uns fühlen. Also wenn du jetzt zum Beispiel traurig bist, dann klingt deine Stimme so ein bisschen matt. Und wenn du fröhlich bist, dann ist sie ein Stückchen höher und klingt ganz quirlig. Das liegt daran, dass diese Stimme eben ein Instrument ist, was in uns drin ist und was sich je nach Gefühlslage eben verändert. Und als Sänger benutzt man das und ruft diese Gefühle in sich hervor, während man singt. Und dadurch verändert sich die Stimme in diese Richtung. Und das ist etwas, was man spürt als Zuhörer. Und das ist das, was einen dann auch berührt, wo die Leute im Publikum sitzen und ihre Taschentücher rausholen und anfangen zu weinen, weil es so traurig ist.
Ingolf Thurban ist Violinist und Professor an der Musikhochschule in München. Mit seiner Geige in der Hand kann er mit wenigen Tönen traurigste Musik spielen. Aber wie schafft er das? Wann klingt Musik traurig? Gibt es dafür ein Rezept, wie zum Beispiel beim Kuchenbacken?
Damit eine Musik so richtig traurig und bekümmert daherkommt, denke ich zuerst an leise Musik. Und dann natürlich auch an eine Musik in Moll. Und was ist denn überhaupt Moll? Das kann ich ja gleich mal vorführen. Das wäre zum Beispiel Dur. Und das ist Moll. Und dieser Ton hier, der ist doch bestimmt viel trauriger zu hören als gegenüber. Und wer genau zuhört, der hört, dass ich dieses Fis, diesen lustigeren Ton, auch viel lustiger spiele als dieses milde und melancholisch traurige F. So, was macht denn Musik so traurig? Naja, ist es traurig, wenn ich so ein F jetzt ganz stark vibrieren würde? So, da würdet ihr lachen und sagen, nein, das kann gar nicht sein, das ist doch nicht traurig. Aber das gar nicht vibriert, ist so richtig traurig, so ein richtiges Regensonntagton. Dann, das ist viel zu aggressiv, aber ja, das ist schon ziemlich traurig.
Im Barock wollten Musiker und Komponisten ganz besonders stark und direkt Gefühle ausdrücken. Jeder Zuhörer sollte sofort verstehen, hier geht es um Wut, Freude, Schmerz oder Trauer.
Ich liebe Barock, weil das immer alles so schön dekoriert, die Schlösser, die Kirchen mit Schnörkeln und Engeln, die an der Wand sind. Und alles ist gold verziert. Die hatten ja so Perücken auf dem Kopf, so weiße und mit Locken.
Wie in der Architektur ging es im Barock eben auch in der Musik ganz besonders um Gefühle.
Im Barockzeitalter war man hoch aufgewühlt, hoch emotionell und hat also ganz heiße Suppen gekocht mit seinen Gefühlen. Wie kann es möglichst ärgerlich klingen? Wie kann es möglichst ruhig klingen? Wie kann es möglichst traurig sein? Wie kann es möglichst fröhlich sein? Und da kommen wir immer wieder auf das zurück, dass eben verbundene Noten eher seufzen und dass kurze, ja abgehackte Noten für Wut stehen und dass abwärts gerichtete Noten eher traurig sein können. Tempofrage ist auch, langsame Tempi neigen eher einer Trauer zu. Vivaldi ganz, ganz besonders. Da denke ich zum Beispiel im Sommer die Szene, wenn alle müde und natürlich auch ein bisschen traurig und erschlagen unter dem Baum liegen und dabei seufzen. Ach, wie heiß, oh, wie heiß, liege matt unterm Baum und es klingt in etwa so.
Es gibt also ein Rezept, traurige Musik zu komponieren. Und dennoch, ganz so einfach ist es doch wieder nicht. Es gibt nämlich Ausnahmen.
Nicht immer ist Moll traurig und Dur lustig. Es gibt auch Überschneidungen. Das ist wie im richtigen Leben. Und gerade Schubert, auch Mozart, die beiden großen Genies, bringen es fertig, in Dur traurig zu klingen. Und fragt mich nicht, warum. Es ist wirklich ein Geheimnis darin, warum ein Schubert auch in Dur melancholisch werden kann. Aber ich würde sagen, das sind eher die Ausnahmen.
Also wenn ich traurige Musik höre, dann schalte ich sofort aus, weil ich finde es einfach traurig.
Diese Erfahrung hat auch Ingolf Thurban am eigenen Leib gemacht. Er war damals 10 Jahre alt und wollte ein Stück auf der Geige nicht üben.
Ich erinnere mich noch gut, dass ich vor gewissen Musikstücken fast davongelaufen bin, weil ich diese Trauer nicht ertragen wollte. Ich erinnere mich sogar noch an eigentlich ein, ja, man könnte fast sagen, heiteres Stückchen Musik, die Sonatine von Antonín Dvořák, spielt jedes Kind so ungefähr und ich sollte es auch spielen und ich habe es damals abgelehnt. Ich habe gesagt, diese Musik ist mir zu traurig, ich kann damit einfach nichts anfangen. Die Traurigkeit in dieser Musik, die hatte mich fix und fertig gemacht und die wollte ich einfach wegschieben. Aber irgendetwas hatte mich damals erfasst zu sagen, ach Gott, ist das wirklich so glücklich? Und zwar genau diese Passage. Da dachte ich, oh Gott, das führt so abwärts und irgendwie ist mir das zu traurig.
Glück, Wut, Freude oder Traurigkeit, jeder Mensch kennt diese Gefühle und sie gehören zu unserem Leben dazu, ob wir wollen oder nicht.
Wenn man traurig ist, dann gibt es natürlich auch Zeiten, wo man sich dann besser fühlt. Und das finde ich toll. Die Gefühle verändern sich halt.
Kakadu-Reporterin Christina Dumas hat uns erklärt, wie Komponisten es schaffen, Trauer über Musik zu transportieren.
Hallo?
Tiger, Tiger, denk dran, morgen koche ich für dich und Athena.
Ja, ich freue mich schon drauf. Gut. Was sollen wir denn mitbringen?
Also, Athena, auf jeden Fall ihr Kleid mit den Spaghetti-Trägern. Und du, vielleicht eine Fischgrätenkrawatte?
Nein, Kakadu, ich meine nicht, was wir anziehen, sondern was wir zum Kochen mitbringen sollen.
Ja, das meine ich doch auch.
Na, hör mal, Klamotten, kann man doch nicht kochen.
Aber klar doch, hast du noch nie was von Kochwäsche gehört?
Heute ist Buß- und Bettag, das ist ein evangelischer Feiertag. Und Gebete und Kirchenmusik, die können für alle Religionen, ja sogar für jeden Anhänger einer Religion, komplett anders klingen. Also das hier ist zum Beispiel ein durch das Internet berühmt gewordener christlicher Popsong. Ja, das klingt schon so ein bisschen anders als der Kirchenchor, aber ich finde irgendwie auch lustig. Kakadu-Reporterin Magdalene Melchers ist für uns auf die Reise gegangen und stellt uns jetzt Gebete und Kirchenmusik aus verschiedenen Religionen, Sprachen und Ländern vor.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Es ist die Betonung, es ist nicht gesungen, es wird halt so betont, in dem Sinne könnte man das sagen. Also es ist kein Gesang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Also es ist so ein Ausruf für das ganze Volk, damit die wissen, wann man betet. Und man kann das vielleicht mit dem Christentum, mit dem Glockenspiel vergleichen.
Überall in Deutschland sind Kirchenglocken zu hören, seit Jahrhunderten. Und es gibt Melodien, die seit Jahrhunderten in Klöstern von Mönchen jeden Tag gesungen werden.
Das ist keine Musik. Das ist Cantus und das ist eigentlich was ganz anderes. Das sind Gebetstexte auf einer möglichst hohen Stufe des Erklingens. Die Texte an sich klingen schon. Und sie werden eben in der Form des Rezitierens oder in der Form insbesondere des Singens in diesen sehr einfachen Choralmelodien nochmal eine Stufe höher gehoben. Und diese Transportfunktion, die der Choral da ausübt, hinterlässt schon seine Spuren bei dem, der so seine Stimme gebraucht.
Pater Jakob lebt in einem Kloster und wenn er mit seinen Mitbrüdern gemeinsam betet, dann wird gregorianischer Choral rezitiert, also vorgetragen. Weltweit singen christliche Mönche gregorianische Choräle. Doch Christen haben auch eine Fülle von immer wieder neuen Liedern, die Musik zum Lob Gottes sind. Und die klingen weltweit sehr unterschiedlich. Die Erfahrung machte Nina Kellermink bei Konzerten im Allgäu. Wenn Musica Sacra auf dem Festivalkalender steht, ist geistliche Musik der 5 großen Weltreligionen zu hören, von Gläubigen aus aller Welt.
Letztes Jahr haben wir, glaube ich, Afrikaner gesehen in der Kirche und die waren christlich. Und die haben dann so einen Tanz aufgeführt und das ist schon wahnsinnig. Und das war echt super. Also es war ganz toll und die haben dann getrommelt und so geschrien. Die haben ja so einen bestimmten Schrei. Wenn man sowas sieht, wie andere ihre Religion, oder also es ist ja eigentlich die gleiche, also Christentum, aber wie andere die umsetzen, so zum Beispiel, ist es echt toll. Man denkt am Anfang, das sind ganz andere. Und wenn man dann weiß, dass sie die gleiche Religion haben, dann ist das schon ganz schön erschreckend. Also nicht erschreckend, aber halt irgendwie komisch.
Auch bei den Hinduisten gehören Tänze zum Ausdruck ihres Glaubens. Das hat Max beeindruckt. Und er fand auch deutlich erkennbar, worum es sich bei der Tanz- und Gesangsdarbietung handelt.
Also wie die getanzt haben, habe ich gesehen. So. Und wie die gesungen haben. Das war schon so ein bisschen wie ein Gebet. Und dann hat er da so Blumen hingelegt und dann dachte ich halt, das wäre so wie ein Gebet.
Max hat einen Chor aus Indonesien erlebt, in dem Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Religionen zusammenkommen, um voneinander die Lieder und Tänze ihres Glaubens zu lernen. In dem Chor Cordana singt Claudia schon seit 5 Jahren. Gewöhnlich beginnen wir mit ganz einfachen Bewegungen, die dann immer schneller werden. Und da fügen wir dann das Lied ein. Der Chor hat schon viele Preise gewonnen. Einerseits teilen die Chormitglieder ihre Begeisterung für Musik, andererseits erfahren sie, welche musikalischen Besonderheiten in den Weltreligionen zu finden sind, erklärt Lin. Ich bin religiös, ich bin katholisch, aber ich versuche auch aufzunehmen, was in den anderen Religionen gelehrt wird. Denn irgendwie erinnert das oft an meine Religion und das ist das, was geistliche Musik ermöglicht. In Indonesien leben überwiegend Muslime, aber auch Christen und Hinduisten. Als Aida Svensson vor etwa 20 Jahren den Kinder- und Jugendchor gründete, war es noch recht schwierig, alle Religionen unter einen Hut oder genauer gesagt in einen Chor zu bekommen. Heute sei es auf Bali, einer Insel im Indischen Ozean, selbstverständlich, dass muslimische, hinduistische und christliche Kinder miteinander singen und tanzen. Sie genießen es, den Klang des Koran zu lernen mit den ganzen Nasallauten, die Betonungen. Das ist für sie eine Freude. Oder auch den balinesischen Tanz zu lernen, was nicht einfach ist. Ich denke, wir sollten bei den Kindern anfangen, um dem Frieden eine Stimme zu geben.
Ich fand es sehr interessant, die anderen Religionen kennenzulernen und da auch mal zuzuschauen. Und die Tänze, also habe ich dann zu Hause auch mal nachgemacht, auszuprobieren und so. Ich fand das so alles sehr schön und so, aber ich denke, ich bin trotzdem bei der Meinung geblieben, dann Christ zu bleiben.
Das ist schon interessant, also da immer reinzuschauen, was zum Beispiel Hinduismus so, wie die tanzen und so. Und ja, ich würde aber schon Christ bleiben, weil das wäre dann voll aufwendig.
Aufwendig ist es auch für Muslime in Deutschland, ihre Religion zu leben. Denn in einem christlich geprägten Land sind Kirchen vielerorts selbstverständlich. Doch wo ist eine Moschee zu finden? Wo ist der Klang eines Muezzin zu hören? Ein Muezzin ist ein Ausrufer, der die muslimischen Gläubigen zum Gebet aufruft. So wie in Bad Zwischenahn, einem kleinen norddeutschen Ort. Ein Gemeindemitglied ist der 16-jährige Özdemir.
Das ist einer der Gründe, warum die diese Moschee eröffnet haben, um einfach diese Sehnsucht nach dem Klang des Rufes halt zu stillen. Ja, es ist halt ein Klang, der ist einzigartig. Und auch wenn man zu Hause diese kleinen Radios hat, das ist nur eine Aufnahme. Und wenn man es so live mitbekommt, das ist was ganz anderes. Und auch ein ganz anderes Gefühl.
Allahu Akbar, Allah.
Der Hodscher, der Lehrer in Bad Zwischenahn, hat die ehrenvolle Aufgabe gelernt, als Muezzin die Gemeindemitglieder zum Gebet zu rufen. Doch in seiner Gemeinde praktiziert er das nur im Gemeinderaum und nicht wie in muslimisch geprägten Ländern über die Dächer hinweg von einem Minarett, von dem Turm einer Moschee aus. Wir vermissen das sehr, den Ruf der Muezzine hören zu können. Wenn hier der Gebetsruf zu hören wäre, würden wir uns vielleicht noch weniger fremd fühlen.
Das ist der erste Grund, warum man eigentlich gerne immer wieder in die Türkei fahren möchte, in den Sommerferien zum Beispiel, weil man halt das Gebet einfach vermisst.
Also wenn man dann in die Türkei fährt und dann halt da in der Stadt ist und dann hört man das dann jeden Tag und das ist dann auch so toll.
Und es ist einfach auch nur so ein Gefühl, ich bin zu Hause.
Doch der Ruf der Muezzine sei keine Musik und nicht nur das, betont Oos.
In unserer Religion gibt es, also beim Beten gibt es keine Musik, nein. Es gibt auch keine Musik allgemein, die zur Religion gemacht wurde. Bei uns sind das mehr Gedichte. Also es wird über alles Mögliche gedichtet, aber es ist halt kein Gesang. Also in unserer Religion gibt es keine religiösen Lieder wie in anderen Religionen.
Für mich ist das eigentlich nicht so wichtig. Also in unserer Religion gibt es ja nicht sowas, also ist das für mich relativ egal.
Kübra ist 11 Jahre alt und wenn in ihrer Schule Religionsunterricht auf dem Stundenplan steht, hat sie frei. Denn für Muslime gibt es an ihrem Gymnasium keinen Unterricht. Doch Kübra lernt in der Gemeinde, den Koran zu rezitieren, zu beten und welche Regeln es noch für den Gebetsruf gibt.
Also es ist so, Frauen dürfen das sozusagen nicht. Also das ist verboten sozusagen. Nur die Männer singen das sozusagen, also sagen das auf.
Genau, das wurde uns von unserem Propheten vorgeschrieben, das steht im Koran. Und ja, es ist halt nicht die Aufgabe der Frau, die Rolle des Muezzins zu übernehmen.
In Jordanien, in einem Nachbarland von Israel, singen jüdische, muslimische und christliche Frauen und Männer gemeinsam in dem Chor Aswatuna Global Voices, Stimmen der Welt. Die Chorleiterin Shirin Abu Kadar hinterfragt gemeinsam mit ihren Sängerinnen und Sängern behutsam althergebrachte Regeln. In diesem Jahr hat sich der Chor dafür entschieden, ein Musikstück aufzuführen, das im 21. Jahrhundert komponiert wurde und den Ruf des Muezzins einbezieht, den Adan, den Gebetsruf.
There was a big question about men singing it and women singing it.
Es war die große Frage, ob das nur Männer oder auch Frauen singen dürfen. Wir haben uns dieser Frage gestellt und die muslimischen Mitglieder unseres Chores waren damit einverstanden, auch wenn wir wissen, dass es andere Meinungen gibt. Aber wir möchten uns vorwärts bewegen. Wir respektieren alle Religionen und möchten sie auch in den unterschiedlichen Kulturen vorstellen. Es ist nicht leicht, auf Fragen nach religiösen Regeln Antworten zu finden. Manchmal bietet die Musik Lösungen, die mit Worten nicht zu beschreiben sind.
Kakadu-Reporterin Magdalene Melchers über Gebete und Kirchenmusik in verschiedenen Religionen und Sprachen. Morgen ist Quassetag und wir senden live aus dem Fez in Berlin. Wir sind zu Gast bei der Ausstellung Erzähl mir was vom Tod. Und da finden wir unter anderem heraus, wie andere Kulturen mit diesem Thema Tod überhaupt umgehen. Hier bei Deutschland von Kultur geht es nämlich jetzt weiter mit den Kollegen der Tonart. Ich bin Fabian. Tschüss, bis morgen.